HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Ein ganzer Stadtteil wird zur Partymeile. In Frankfurt fand die Bahnhofsviertelnacht statt. Der berühmt-berüchtigte und schillernde Stadtteil feierte sich selbst. Bei der Bahnhofsviertelnacht können Besucher aber nicht nur feiern, sondern auch hinter die Kulissen schauen. Zum Beispiel in Geschäften, Ateliers oder auch in Drogenhilfeeinrichtungen und Bordellen. Die Bahnhofsviertelnacht ist weit über die Stadtgrenzen Frankfurts bekannt und damit fast schon eine Touristenattraktion. HR-Info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat versucht herauszufinden, was die Besucher so am Bahnhofsviertel fasziniert.
Auf dem großen Platz vor dem Hauptbahnhof treffen sich etwa 35 Leute. Sie wollen eine Stadtführung durchs Bahnhofsviertel machen. Die Teilnehmer sind fast alle Frankfurter oder Menschen aus der Umgebung. Bei der Stadtführung wollen sie mehr über das berühmt-berüchtigte Viertel erfahren, von dem jeder sofort ein Bild im Kopf hat.
Kennst du aus meiner Kindheit? Ich fand es total interessant. Weil es gibt halt hier alles, arm, reich.
Ich finde es spannend, wie getrennt das Bahnhofsviertel ist. Auf der einen Seite der Kaiserstraße ja wirklich eher dieses Hipstertum. Und auf der anderen Seite der Kaiserstraße wirklich so das alte Klischeebild mit Prostitution und Polizeischmutz.
Also ich glaube, ich hatte es bisher schon auch sehr so ein bisschen als, oh Gott, nee, da geht's ja lieber nicht nachts durch. Aber in der letzten Zeit habe ich auch wirklich viele leckere Restaurants schon kennengelernt.
Orientalisches Essen, Freimaurerlogen, Galerien, Druckräume für Drogenabhängige. Wo gibt es sowas sonst noch, außer im Frankfurter Bahnhofsviertel. Aber es ist vor allem der Rotlichtbezirk, der die meisten Besucher interessiert. Mit Stadtführerin Elisabeth Lücke machen sie halt in der Elbestraße vor dem größten Bordell der Stadt.
Ich kann Ihnen sagen, das Konzept für das Bahnhofsviertel wechselte. Mal war es hier erlaubt, mal war es verboten. Als es verboten war, verlagerte sich das ins schicke, nahegelegene Frankfurter Westend. Das fanden die Stadtväter auch nicht so prickelnd. Also jetzt ist es hier im Bahnhofsviertel erlaubt. Es sind rund 20 Bordelle.
Die Führungen ins Bahnhofsviertel und den Rotlichtbezirk werden von den Frankfurter Stadtevents organisiert und sind fast immer ausgebucht, sagt Elisabeth Lücke.
Was ich immer wieder feststelle, ist, dass diese Tour speziell auch von Frauen gebucht wird, die einfach Angst haben, alleine da durchzugehen. Und die sagen sich, naja, dann sind wir im Rahmen einer Gruppe, einer Führung und dann kann man sich das schon mal trauen.
Ausländische Touristengruppen meiden ihre Erfahrung nach dem Rotlichtbezirk eher. Vor allem muslimische Gruppen mit Frauen wollen damit nichts zu tun haben. Doch es gäbe auch Reisegruppen, die genau das unbedingt mal mit eigenen Augen sehen wollen, zum Beispiel amerikanische Touristen.
Die kommen dann auch ins Bahnhofsviertel. Rotlicht ist also ganz was Spannendes, weil hier auch ein ganz anderer Ansatz ist, was Drogenproblematik angeht, als in den USA. Also da kommen manchmal dann auch Amerikaner, die sagen, da möchten sie auch was hören.
Das Bahnhofsviertel interessiert vor allem die Frankfurter selbst. Seit die Stadt vor etwa 15 Jahren damit begonnen hat, das Viertel aufzuwerten, sagt Christian Setzepfand. Er arbeitet schon seit 40 Jahren als Gästeführer in Frankfurt.
Die Führungen, die wir durchs Bahnhofsviertel machen, die sind in den letzten Jahren deutlich mehr geworden. Jetzt vielleicht ein bisschen abgelöst durch die Altstadt. Aber letztlich ist das Bahnhofsviertel genau das, was die Leute sehen wollen, wissen wollen. Da fokussiert sich Frankfurt, da kulminiert die Stadt mit all ihren spannenden, aber auch mit ihrem problematischen Teil.
Und problematisch sind im Frankfurter Bahnhofsviertel besonders die vielen Süchtigen und Dealer. Die Drogenpolitik der Stadt, der sogenannte Frankfurter Weg, ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Es wurde schon mehrfach kopiert, doch es gibt auch immer wieder Kritik an dem Modell. Wie es aktuell um die offene Drogenszene im Bahnhofsviertel steht, das hat sich HR-Reporter Frank Angermund angeschaut.
Nachts und frühmorgens zeigt das hippe Frankfurter Bahnhofsviertel auch seine hässliche Seite. Vor den Hilfseinrichtungen und den Hauseingängen sitzen und liegen Drogensüchtige. Sie spritzen Heroin oder rauchen Crack. Viele wirken verwahrlost, es ist dreckig. Anwohner und Angestellte des Bahnhofsviertels versuchen einen Bogen um die Abhängigen zu machen.
Ach ja, nicht hinschauen, ne? Hat schon so eine bedrohliche, ja, so ein bedrohliches Ambiente.
Letzter Zeit ist es noch Schlimmes. Die rauben. Die sind aggressiv.
Wir gehen mit Scheuklappen hier durch und gehen zu unserem Geschäftstermin und nehmen das eigentlich gar nicht wirklich wahr, was hier so läuft.
Vor anderthalb Jahren gab es große Probleme mit der Drogenszene in der B-Ebene des Hauptbahnhofs. Dieses Problem haben Stadt, Bahn und vor allem die Polizei unter anderem mit zahlreichen Kontrollen und Reinigungsaktionen in den Griff bekommen, sagt Ordnungsdezernent Markus Frank, CDU.
Aber jetzt haben wir gerade vor den Drogenhilfseinrichtungen sehr viel zu tun. Und daran arbeiten wir. Ich befürchte aber, dass es nicht den Tag geben wird, wo ich Ihnen präsentieren kann, so jetzt ist alles gut.
Im Frankfurter Bahnhofsviertel gibt es zahlreiche Drogenhilfseinrichtungen. Zum Beispiel Druckräume, in denen Heroin unter Aufsicht konsumiert werden kann. Sie sind Bestandteil der Frankfurter Drogenpolitik. Der sogenannte Frankfurter Weg war ursprünglich auf Heroinabhängige ausgerichtet. Anfang der 90er Jahre gab es fast 150 Drogentote in Frankfurt. Inzwischen sind es jährlich noch rund 25. Ein Erfolg. Doch die aktuelle Hauptdroge in Frankfurt heißt Crack. Kokainsteine, die, anders als Heroin, aufputschend und somit ein großes Problem sind, sagt Polizeisprecher Thomas Hollerbach.
Und wir teilweise Leute haben, die 3 Nächte in Folge nicht geschlafen haben. Und das ist aus polizeilicher Sicht, wenn man mit den Menschen zu tun hat, eine ganz andere Situation, auch von der Gefährdungslage her und auch von der Eigensicherung, weil die viel nervöser sind, viel hippeliger, viel dünnhäutiger, viel schneller an die Decke gehen. Also auf Deutsch gesagt viel unberechenbarer für uns.
Außerdem werden Cracksteine in nur wenigen Sekunden geraucht. Der Rausch hält nur kurze Zeit an. Das bedeutet, die Abhängigen brauchen schneller Nachschub und nutzen die Angebote der Drogenhilfseinrichtungen immer weniger. Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Meyer von den Grünen sagt, die Stadt bietet den Abhängigen Hilfe an. Sollten sie diese nicht annehmen, müsse ihnen klargemacht werden, dass auch für sie Regeln im öffentlichen Raum gelten.
Man kann in diesem Zusammenhang schon darauf hinweisen, dass nach der geltenden Gefahrenabwehrverordnung dann auch öffentlicher Drogenkonsum eine Ordnungswidrigkeit ist, dass auch Platzverbote ausgesprochen werden können und, und.
Mit Druck durch Ordnungsbehörden die Süchtigen wieder in die Hilfseinrichtungen bringen. Die Stadt Frankfurt bietet für Crack-Konsumenten ein Nachtcafé, Schlaf- und Rauchräume an. Busse bringen sie aus dem Bahnhofsviertel in Einrichtungen im Osten der Stadt. Dort sollen sie zur Ruhe kommen. Doch die Dealer und die Drogen warten im Bahnhofsviertel. Die Frankfurter Polizei hat seit Ende 2017 eine rund 150 Mann starke Ermittlungseinheit im Viertel im Einsatz. Die Drogenszene sei jedoch lernfähig und passe sich den Polizeieinsätzen an, indem beispielsweise andere Treffpunkte gewählt werden, sagt Thomas Hollerbach.
Und dementsprechend müssen auch wir uns immer wieder anpassen und sind natürlich immer bestrebt, neue Konzepte zu entwickeln, neue Taktiken uns auszudenken, vielleicht auch neue Hilfsmittel zur Verfügung zu nehmen.
Unter anderem schafft die Stadt Frankfurt mit Unterstützung des Landes moderne Videokameras an, die eben auch im Brennpunkt Bahnhofsviertel zum Einsatz kommen werden. Ein Einsatzmittel, das die Polizei gefordert hatte.
Wie steht es um die Drogenszene im Frankfurter Bahnhofsviertel? Mit dieser Frage hat sich hr-Info-Reporter Frank Angermund beschäftigt. Das Rhein-Main-Gebiet wächst und wächst. Immer mehr Menschen zieht es in die Region und immer mehr Firmen wollen sich dort ansiedeln. Die Folge? Horrend steigende Mieten und Grundstückspreise, verstopfte Straßen und überfüllte Pendlerzüge. Deshalb hat das Regierungspräsidium Darmstadt ein Entwicklungskonzept vorgestellt für Südhessen. Darin finden sich Vorschläge, wohin die Reise gehen könnte. Petra Demand mit den Einzelheiten.
Da ist zum Beispiel die Odenwaldbahn, eine der wichtigsten Pendlerverbindungen in Südhessen. Sie bindet Kommunen im Odenwald wie Oberzent oder Michelstadt an Darmstadt und Frankfurt an. Ist leider chronisch überfüllt. Das soll sich verbessern, wenn es nach Stefan Kornmann vom Planungsbüro AS&P geht. Er hat die Studie zusammen mit dem Regierungspräsidium Südhessen entwickelt. Für ihn gibt es aber noch viel mehr wichtige Infrastrukturprojekte.
Wir haben mehrere Bahnstrecken im Planungsprozess mit drin. Da geht es um Reaktivierung von einzelnen Strecken. Und für uns, das wäre jetzt neu, ein ganz besonderes Anliegen wäre die Regionaltangente Ost. Also wir gehen davon aus, dass die West fertiggestellt wird. Und die sollte man als Ring rund um Frankfurt auch im Osten ergänzen.
Wo Schienen gebaut werden, wo Wohngebiete erschlossen werden oder sich Gewerbe ansiedeln darf, das steht im Regionalplan. Der aktuelle ist von 2011. Damals waren die Entscheider davon ausgegangen, dass das Bevölkerungswachstum bei uns in der Region stagniert. Danach sieht es aber aktuell nicht aus. Deshalb sollte ein neues Konzept her. Als kreatives Input ohne politische Brille von einem Planungsbüro. Jetzt liegt dieser Vorschlag also vor. 161 Seiten dick, ein riesiger quadratischer Wälzer. Kernfrage des Konzepts: Wohin mit den vielen Menschen, ohne dass die Lebensqualität leidet?
Wir müssen Wohnen und Arbeiten enger zusammenbringen. Dann müssen wir dichter bauen, also unsere Flächen effizienter nutzen, nicht nur beim Wohnen, auch im gewerblichen Bereich. Auch dort muss dichter, also in mehreren Ebenen gebaut werden.
Dafür soll es dann Mindestdichten geben. Für Oberzentren, also Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Hanau, hieße das dann im Durchschnitt mindestens 60 Wohneinheiten pro Quadratmeter. Zum Vergleich, eine Reihenhaussiedlung bietet auf der Fläche gerade mal etwa 20 bis 25 Wohneinheiten. Aber beliebte Stadtviertel wie das Frankfurter Nordend haben jetzt schon deutlich über 100. Die Mischung wird es machen, mit klarer Tendenz zu mehreren Stockwerken. Aber auch in der Peripherie soll Wohnraum geschaffen werden, allerdings in viel kleinerem Umfang. Ziel ist es außerdem, mehr Gewerbe auch außerhalb der großen Städte anzusiedeln. Das könnte den Pendlerverkehr verringern. Aber es ist eben nur ein Vorschlag. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los, sagt Dr. Tatjana Zeiss, die Leiterin des Dezernats für Siedlungs- und Bauleitplanung im Regierungspräsidium Südhessen.
Ob tatsächlich das Wachstum so stattfinden soll, ob man politisch das Ganze auch so trägt, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und das ist der Prozess, der jetzt starten muss, die ganze politische Diskussion darum, aber auch mit den Kommunen hier in der Region, wo geht wirklich die Reise hin, um das Ganze dann auch in den Regionalplan einfließen zu lassen, der ja neu aufgestellt wird.
In dem endgültigen Regionalplan müssen neben Wohnen, Arbeiten, Logistik und Verkehr auch noch viele andere Aspekte berücksichtigt werden, Freiflächen zum Beispiel. Es wird voraussichtlich also noch einige Jahre dauern, bis der neue Regionalplan Südhessen wirklich umgesetzt ist.
Wie soll sich Südhessen in Zukunft entwickeln? Vorschläge hat jetzt das Regierungspräsidium Darmstadt vorgestellt. Infos dazu hatte unsere Reporterin Petra Demand. Vielleicht haben Sie das ja auch schon mal gesehen, weiß gestrichene Fahrräder, die wie verloren am Straßenrand rumstehen. Dahinter stehen traurige Geschichten, denn solche Ghostbikes, zu Deutsch Geisterfahrräder, erinnern nämlich an Radfahrer, die bei Unfällen gestorben sind. Auch in Frankfurt gibt es die Geisterfahrräder und diese Woche ist ein neues aufgestellt worden. HR-Info-Reporter Marcel Sommer war dabei.
Marion Rudloff steht mit ihrem Mann mitten auf der Europaallee. Genau hier ist vor 2,5 Wochen ihr Nachbar gestorben. Der 34-Jährige war auf dem Rad unterwegs und wurde von einem abbiegenden Lastwagen umgefahren. Jetzt erinnert ein weiß gestrichenes Ghostbike an den Getöteten.
Ja, es war ein Schock. Wir fahren hier mit dem Fahrrad jedes Wochenende vorbei. Und in Theorie hätte es jeden von uns erwischen können.
Immer wieder werden Radfahrer von abbiegenden Lastwagen angefahren, denn sie sind oft in deren toten Winkel unterwegs. Peter Josiger von der Initiative Ghost Bikes Frankfurt.
Wir möchten einfach, dass die Menschen, die da ums Leben kommen, nicht vergessen werden. Und dass nicht vergessen wird, dass im Jahr 2019 immer noch Menschen im Straßenverkehr auf dem Fahrrad sterben, obwohl es absolut vermeidbar ist.
In Frankfurt gab es letztes Jahr laut Polizei 7 Tote bei Fahrradunfällen. Vielen Radfahrern macht das Angst. Alexandros Tamtelen.
Die Autos sitzen hinter uns, beschleunigen und fahren über Rot, weil sie quasi 10 Sekunden Zeit sparen wollen. Das ist etwas, was wir immer wieder spüren, dass die Leute ihre Zeit wichtiger nehmen als unser Leben auf dem Fahrrad.
Die Fahrradaktivisten fordern, dass sich etwas ändert, um solche Unfälle zu verhindern. Zum Beispiel, dass Abbiegeassistenten für Lastwagen zur Pflicht werden. Und sie wollen eine bessere Infrastruktur. Astrid Vogler.
Dass die Radfahrwege einfach sicherer werden, dass das ganze Radnetz hier in Frankfurt besser ausgebaut wird, Radwege nicht einfach ein Ende nehmen und man einfach wieder auf die Straße fahren muss, zusammen mit den Autos und natürlich gegenseitige Rücksichtnahme.
Die Aktivisten hoffen, dass durch ihr Engagement irgendwann keine Radfahrer mehr im Straßenverkehr sterben müssen.
Marcel Sommer über Ghostbikes. Die weißen Fahrräder stehen an Straßenrändern und erinnern an Radfahrer, die bei Unfällen gestorben sind. Das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt's auch als Podcast im Internet auf hr-inforadio.de.